junge Menschen heute können mehr wählen, als es junge Leute vor 30 Jahren konnten. Und haben mehr Möglichkeiten und können mehr noch auch entwickeln, was sie interessiert, was sie wollen. Gutes Rüstzeug ist die Ausbildung. Und in dem Sinn sage ich, junge Leute können mit mehr Hoffnung auf den Arbeitsmarkt der Zukunft blicken, als Zukunftsprognosen ob der aktuellen Entwicklungen vermuten lassen.
Gemeinsam
Zukunft
gestalten.
Der ÖA-Podcast mit Gastgeberin Daniela Lucia Bichel. Herzlich willkommen, liebe HörerInnen, zu einem neuen Jahr Gemeinsam Zukunft gestalten. Gemeinsam mit unserer CEO Monika Schüssler, da blicken wir heute auf den Motor unserer Gesellschaft, den Arbeitsmarkt. Und wir freuen uns ganz besonders, dass wir heute zu Gast sein dürfen bei jemandem, der diesen Markt kennt wie kein anderer. Seit 2006 ist er Vorstand des AMS Österreich. Er ist Arbeitsmarktexperte, Jurist, leidenschaftlicher Fotograf und als DJ, Labor MC, da kennt er auch den Rhythmus der Nacht sehr gut. 2024 hat er auch einen eigenen Song mit dem Titel »Mehr vom Leben« veröffentlicht. Heute, da sprechen wir über die Macht der KI, das Arbeiten in verschiedenen Lebensphasen und warum wir den Generationenvertrag vielleicht doch neu denken sollten. Herzlich willkommen, lieber Johannes Kopf.
Ja, ich freue mich, dass ihr heute bei mir seid und wir diesen Podcast miteinander aufnehmen.
Lieber Johannes, zum Einstieg, als DJ, zum Teil auch im U4, da musst du ja auch immer wieder die Crowd ganz genau lesen, beziehungsweise ist es dir ein Anliegen, so wie ich es auch in einem Podcast mit dir schon gehört habe. Welchen Track würdest du auflegen, um die aktuelle Stimmung am österreichischen Arbeitsmarkt zu beschreiben?
Ui, das ist gleich die Einstiegsfrage, eine besonders schwierige. Es gibt nicht den einen Song, so wie es auch nicht den einen Song über die Liebe gibt oder so. Gibt es auch nicht oder noch wahrscheinlich noch viel weniger über den Arbeitsmarkt. Menschen, die schon lange arbeitslos sind und nichts finden oder Menschen, die einen Job haben, aber trotzdem finanziell nicht über die Runden kommen und dann, ich weiß nicht, irgendeinen Deichkind-Song auswählen würden oder andere, die ihren Job als belastend und working in a coal mine oder ich weiß nicht was. Ja. Ich habe viel darüber nachgedacht, auch über dieses Phänomen und habe ja dann, das ist auch der Grund, warum ich selbst einen Song zum Tag der Arbeit ja auch geschrieben habe und veröffentlicht habe, unter meinem eben DJ-Namen Labor MC, viel darüber nachgedacht, über diesen Konflikt zwischen den Generationen, zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern.
Ja.
Das ist ja zwar nicht wie die Punk-Bewegung in Großbritannien, aber schon ein Widerstand gewesen gegen das, was die grauhaarigen Boomer sozusagen wollen, nämlich viel hackeln und Karriere machen und plötzlich Junge, die, ich erlebe das noch immer mit Arbeitgebern, die mir sagen, ja, die wollen alle nicht mehr arbeiten und die suchen alle Teilzeitjobs und so weiter. Und da gibt es einen Song von The Clash, den würde ich auswählen jetzt, um dieses Phänomen zu besprechen, und der heißt Career Opportunities, wo vom Text her gesagt wird, die Jobs, die es gibt, die will ich so nicht. Und das finde ich sehr, sehr spannend, über dieses ganze Thema unterschiedliche Sichtweise auf Arbeit nachzudenken.
Sie wollen diesen Job nicht, weil Sie mehr vom Leben wollen, vielleicht.
Ja, das also. Ist. Vielen Dank, das ist jetzt meins. Und ja, vielen Dank für diese geheime Werbung. Dankeschön. Ich hoffe, es haben alle Hörer gemerkt, Hörerinnen, dass, wie subtil wir jetzt meinen Song
ganz subtil, ja. Wir werden es ganz subtil auch in die Shownotes
danke. Danke herzlich.
Packen. Ja, also natürlich auch den Song, den du vorgeschlagen hast. Aber gut, dann gehen wir mal direkt in unseren Themenblock Jugend und Bildung und auch unter Reparaturwerkstatt, also diesen Begriff, den du auch schon selber verwendet hast. Also du hast ganz konkret gesagt, dass das AMS oft auch als Reparaturwerkstatt agieren muss und auch gemeint, dass du sofort auf 100 Millionen Euro Budget verzichten würdest, wenn man dieses Geld stattdessen in die Kindergärten und Volksschulen investieren würde. Ist schon einige Jahre her, aber wenn wir jetzt heute, Anfang 2026, Bilanz ziehen, Ist das noch immer so, dass das AMS mehr Reparaturwerkstatt als Vermittlungsagentur ist?
Ich glaube, wenn wir gerade auf die Jungen schauen und da, ich sage, jetzt schmücken wir uns ja auch mit den Federn, die in Wirklichkeit unsere Auftragnehmerinnen und Auftragnehmer verdienen, die ÖIAB, wäre hier, ich sage jetzt ein gutes Beispiel, weil ja dann den Maßnahmen von euch ja tatsächlich ihr immer wieder auch den jungen Leuten lesen, schreiben, rechnen und, ich sage es jetzt sehr simpel, auch noch Grüßen beibringt.
Ja.
Das sind ja Dinge, Fertigkeiten, die wir eigentlich erwarten, dass alle Jungen haben, wenn sie aus der Pflichtschule kommen. Und das ist aber nicht so. Und das war meine damalige Kritik, dass unser Bildungssystem, wobei es dafür viele Ursachen gibt, schlechte Verteilung von Migrantinnen und Migranten, Lehrer, die zu wenig Ressourcen haben, Schulen, die ein System, das so ist, wie es ist sozusagen, aber wir ja wahnsinnig viel Zeit und auch Geld investieren, um eigentlich aus meiner Sicht Dinge zu erledigen, die längst erfolgt sein sollten. Und ganz viel davon ließe sich schneller lösen, wenn man es in ganz frühen Jahren macht. Und deswegen diese 100 Millionen, dieser provokante Satz, dass da jemand sagt, er würde auf Budget verzichten, das kommt natürlich, ist gut gekommen und es ist breit berichtet worden, weil das ist ungewöhnlich. Aber es ist tatsächlich so, ich glaube, dass das Geld am besten investiert ist in der Frühbildung, Früherziehung und da ganz früh Kindergarten und Volksschule. Und da verlieren wir noch zu viele, die eben.
Vielleicht, ich habe jetzt auch darüber nachgedacht, über das Wort Reparaturwerkstatt. Und da schaue ich zu dir, Monika, jetzt rüber, weil natürlich wir auch mit unseren Bildungs- oder Ausbildungsmaßnahmen versuchen, Versäumnisse aufzuholen, so wie du auch, Johannes, zum Teil schon gesagt hast. Zum Teil ist das auch in eine Tagesstruktur wieder reinzukommen. Aber auch glaube ich, dass das Empowerment von diesen jungen Menschen tatsächlich auch ein wichtiger Ansatz auch in unserer Bildungsarbeit ist, damit diese sich auch dazu befähigt fühlen, in die Selbstwirksamkeit zu kommen? Oder wie erlebst du das in unserem Bildungsalltag?
Ja, ich glaube, das Empowerment ist ein ganz ein großes Thema, aber dahinter liegen oder davor vielleicht, jetzt auf einer Zeitskala gedacht, davor liegen noch ganz andere Grundvoraussetzungen, die Bildungsträger oder die auch jene, die mit diesen Bildungsträgern oder Institutionen zusammenarbeiten, bereitstellen dürfen. Und das, was uns hier immer wieder begegnet, ist der Faktor Zeit. Es ist so, dass aus meiner Sicht, das ist eine sehr persönliche Sichtweise, die aber vielleicht geprägt ist durch die Erfahrungen, die wir an einem oder als kleiner Bildungsträger haben, Voraussetzungen, die nicht überall in der Schulwelt, in der Ausbildungswelt, in der Lehrwelt, in der Maßnahmen- oder Kurswelt vorzufinden sind. Und das ist ein höherer Personalstand, der ermöglicht uns dadurch eine intensivere Nähe an eben jenen jungen Menschen, die vielleicht aus bildungsferneren Schichten kommen, die mehr Zeit benötigen, der sprichwörtliche Knopf ist ihnen noch nicht aufgegangen. Man trifft hier sehr stark natürlich auf Jugendliche, die migrantischen Hintergrund haben, denen diese Zeit nicht geschenkt wurde, weder in der Familie, also sowohl in der frühkindlichen Bildung als auch in der Schulbildung dann, aber vor allem im mitmenschlichen Miteinander zu Hause. Und wenn man dann aus dieser Sicherheit, die andere Jugendliche oder junge Menschen haben, nicht herauskommt oder herkommt, dann braucht es in späterer Folge, und die jungen Menschen, die bei uns sind, sind ab 16 plus, sehr viel intensiveres, eigentlich nicht auseinandersetzen, sondern sich zusammensetzen mit den jungen Menschen, auf individuelle Bedürfnisse eingehen, das Schaffen von Vertrauen, und das kostet nun mal Zeit, das kostet Personalkraft, es braucht sehr viel Empathie, es braucht das individualisierte Entdecken von oder Herausfinden oder Herauskristallisieren von Potenzialen, von Interessen, von Begabungen und dann diesen Mix, diesen einfühlsamen Mix zu gewährleisten, dass dieser junge Mensch jene Chance bekommt, dass er schlussendlich, und das ist, glaube ich, dann unser aller Ziel, in den Arbeitsmarkt überhaupt integrierbar wird beziehungsweise heranführbar wird für den Arbeitsmarkt, weil sonst bleiben diese jungen Menschen auf der Strecke und sind dann abhängig. Ich glaube, dass wir lernen dürfen, dass hinter dem Empowerment der Faktor Zeit, Vertrauensaufbau stehen darf, damit wir dann jene Umfelder für diese jungen Menschen schaffen, in denen sie sich so sicher fühlen, dass sie lernen, sich Dinge zuzutrauen. Das ist ja zumeist der Grund, warum eine normale Lehrzeit oder auch ein Schulabbruch, also ein Schulabbruch erfolgt ist und die normale Lehrzeit nicht ausreicht und wir dann vielleicht in andere Maßnahmen hineindenken dürfen. Und jetzt schaue ich den Johannes wieder an, weil wenn diese jungen Menschen, und das sind viele Jugendliche, die dem Arbeitsmarkt derzeit nicht zugänglich sind, die wahrscheinlich genau aus diesen Hintergründen kommen, wenn die unserem Arbeitsmarkt verloren gehen, ja, das sind, glaube ich, Zigtausende, dann wäre das in Österreich, dann wäre das fatal. Das heißt, dieses Geld, vielleicht sind es nicht 100 Millionen, vielleicht kriegt man weniger, aber dieses Geld in diese jungen Menschen zu investieren und dann sich vor allem auch zu überlegen, sind das dann Berufe, die eradizierbar sein werden durch eine KI? Oder sind das dann vielleicht Berufe wie Handwerk, so wie wir es machen, wo wir uns tatsächlich dann bemühen, diese Menschen in jene Berufe hineinzubringen, die erstens, die es noch sehr lange geben wird, dann ist dieses Geld, glaube ich, gut investiert. Dann können wir die Menschen auch empowern. Mhm. Ja, also Zeit.
Ja, und auch, das hast du auch erwähnt, Johannes, auch das Potenzial in den Menschen zu sehen und das auch zu fördern. Ja. Also von den Menschen oder von den Jungen, in dem Fall vielleicht auch Migrantinnen, die wir schon da haben. Ja,
ja, damit rede ich gerade momentan um.
Weil zu begreifen.
Wir dieses Thema sehr gerne diskutieren im Sinne von, ich weiß es nicht, den Zielen des Humanismus oder von einem offenen Weltbild oder von der Frage so. Und ich sage immer, ich nehme zur Kenntnis, dass es Menschen gibt, die meine Werte nicht teilen, dass wir Migranten helfen müssen. So, mag alles sein, da darf jeder das selber finden, was er gut findet oder nicht. Aber es gibt eine ökonomische Notwendigkeit und die liegt in der Demografie. Und wir diskutieren gerade jetzt auch im Zusammenhang mit der neuen Industriestrategie das Thema etwa Fachkräfte für die Zukunft sichern. Und wenn ich mir da die demografische Entwicklung anschaue, insbesondere in manchen Bundesländern, Tirol oder ganz arg ist Kärnten oder so, dann komme ich, wenn ich ein bisschen nachdenke, drauf, dass es sich mit Zuwanderung nach Kärnten ins Gailtal nicht lösen lassen wird allein. Und da muss ich dann andere Potenziale versuchen aufzuschließen. Und die sind natürlich zum Beispiel jene Migranten, die nicht arbeitsmarktpolitisch gesteuert ins Land gekommen sind. Da sind Gott sei Dank viele Junge dabei. Man könnte ja auch sagen, das ist super, dass da junge afghanische oder syrische Männer und Frauen gekommen sind und nicht alte, weil die werden noch lange am Arbeitsmarkt sein und denen sollten wir helfen, dass sie unsere Fachkräfte von morgen werden, die uns dann fehlen, als Beispiel. Oder eben jene Jugendlichen, die aus bildungsfernen Familien, weil sie eben rausfallen aus der Ausbildung, dann nur Hilfsjobs annehmen können, wo wir aber Arbeitslosenquoten jetzt schon von über 20% haben.
Ich glaube, wenn wir über zeitgemäße Bildung und Ausbildung sprechen, müssen wir auch das Thema KI und Digitalisierung natürlich mit reinnehmen. Johannes, wie siehst du oder wie ist deine Einschätzung? Besteht die Kernaufgabe der Schule jetzt im KI-Zeitalter eher darin, technisches Know-how zu vermitteln, wie mit KI umgegangen werden sollte, wie KI genutzt werden kann, wie zum Beispiel Prompting etc.? Oder müssen wir Schule tatsächlich völlig neu denken? Weg vom reinen Wissenstransfer, eher hin zu einem Ort, wo Empathie gestärkt wird, menschliche Werte schult, die man jetzt so im Algorithmus der Welt nicht findet.
Meine Meinung zu dem Thema hat sich ein bisschen verändert im Laufe meiner Berufstätigkeit und der Beschäftigung mit dem Bildungssystem, mit dem wir uns auch viel beschäftigen, weil ich mir ja oft gedacht habe, unsere Schulen unterrichten ja offensichtlich das Falsche für den Arbeitsmarkt.
Seit längerer Zeit nicht formulieren.
Und zwar wollte ich gar nicht die Schulen dafür so wahnsinnig schimpfen, sondern auch deswegen, weil wir ja gar nicht wissen, was wir morgen brauchen. Wir wissen als AMS, wir sind jene Institution, die sich am meisten für Forschung, Forschungsmittel ausgibt, für Frage, welche Skills brauchen wir morgen. Und wir sind gar nicht so schlecht in der Frage 3 bis 5 Jahren, aber wir haben keine Ahnung, was in 10 Jahren gebraucht wird. Und weil einfach technologische Innovationen, ich weiß es nicht, eben Prompting, wer hat gewusst, dass die LLM-Modells sich so entwickeln vor 5 Jahren, dass wir längst hätten da so? Eigentlich niemand. Und aus diesem Grund will ich jetzt gar nicht unbedingt den Schulen so viel Vorwurf machen, wobei man natürlich schon sagen kann, es ist merkwürdig, dass ein Zeugnis vor 100 Jahren die gleichen Fächer hat wie heute oder beinahe die gleichen Fächer. So. Und darüber habe ich oft nachgedacht, wie eigentlich absurd das ist, wie da vorbei weg. Und auch ich selber war in einer AHS. Was habe ich dort gelernt für einen Arbeitsmarkt? Ich habe nicht ein einziges Mal eine Firma besucht in einer gut angesehenen Wiener Gymnasium. Und dann denke ich mir, aber trotzdem irgendwie wird dann da irgendwas aus den Leuten. Warum? So, und die Antwort ist relativ trivial, weil es darum geht, Lernfähigkeit und Lernwilligkeit zu lernen. Und da ist es, gelinde gesagt, fast wurscht, was du lernst, sondern einfach, dass du das Hirn trainierst. Jemand, der 3 Ballsportarten gut kann, lernt eine 4. leicht. Auch wenn er vielleicht die 4. nicht die ist, die er am Anfang eben gemacht hat, aber jetzt braucht. So. Das heißt, ich glaube noch immer daran, dass es sinnvoll ist, den Kindern, manchen Kindern Latein beizubringen, obwohl es niemand braucht am Arbeitsmarkt. Und das ist einfach Hirntraining. So. Und wenn man jetzt, also das ist eigentlich, auch wenn das jetzt irgendwie trostlos klingt, ist es in Wirklichkeit ein großer Trost, weil auch wenn wir nicht wissen, was man morgen braucht, sind wir nicht ganz falsch unterwegs, wenn wir den Kindern was beibringen, sozusagen. Ja. Das wollte ich damit sagen. Ja. Mhm. Drum glaube ich noch immer, dass die Fachkraft von morgen etwas gibt, ist, was es heute gar nicht so viel gibt. Nämlich jemand mit einer guten Allgemeinbildung als Rüstzeug für Lernfähigkeit und Lernwilligkeit und dann einer fachlichen Spezialisierung, also eigentlich Lehre nach der Matura zum Beispiel. Ja. Ich glaube, das sind ideale Fachkräfte für die morgige Industrie oder was auch immer. Was ist mit sozialen Fähigkeiten? Was ist mit Empathie? Und da ist die Antwort ganz sicher, braucht es mehr davon, als es in manchen unseren Schulsystemen unterrichtet wird, weil das, ich sage jetzt, kooperative Arbeiten immer mehr wird, das vernetzte Arbeiten immer mehr wird und auch das Arbeiten in gemischten Teams, auch in migrantischen Teams, internationalen Teams, alle diese Dinge, Sprachen, Englisch ist es eigentlich ein Standard, das muss eigentlich überall sein. Also in dem Sinn braucht es schon davon auch mehr, ja. Mhm.
Ja, so wie du sagst, dass die Zeugnisse und wenn man die Fächer darin liest, sich nicht sonderlich viel verändert haben. Und ich habe es jetzt auch bemerkt, mein älterer Sohn hat jetzt mit dem ersten Gymnasium begonnen und ich sehe da auch keine großen Unterschiede zu den Fächern, die ich damals hatte, vielleicht mit Ausnahme von 1 oder 2 Wochenstunden digitale Grundbildung. Aber da entsteht in mir auch nicht das Gefühl, dass er mit diesen 1 bis 2 Stunden in der Woche gut gerüstet ist, vielleicht für die Zukunft. Und stellt sich für mich auch die Frage, wenn schon so Berufswünsche geäußert werden wie Programmierer zum Beispiel, ist das überhaupt ein Job, der in dieser Art und Weise, ob es den noch gibt, aber ich glaube für mich selber, dass man sich da auch ein bisschen in Geduld üben muss und einfach Vertrauen darin zu haben, wenn die Kinder einfach in diesem Lernrhythmus drinnen sind, dass sie sich dann auch hoffentlich gut werden anpassen können.
Wenn man, also wir haben 3 Buben. Und wenn man, auch mit anderen habe ich immer wieder sozusagen Mathematik gelernt. Aber da fragt man sich dann auch, wenn man, ich weiß es nicht, beim Logarithmieren ist, wofür lernt man das? Weil das, also vielleicht bei mir in der statistischen Abteilung gibt es noch 1, 2 Personen, die das brauchen, aber sonst eigentlich nirgendwo oder so. Okay. Aber das ist nicht wahr, wieder eine Form von Hirntraining, die dann dazu führt, dass irgendeine Synapse anders vernetzt ist und man dann was anderes besser kann.
Mhm. Geht es nicht auch darum, dass wir Denkweisen schulen? Wenn ich heute an das denke, was ich studiert habe und was ich heute arbeite, das hat miteinander de facto nichts mehr zu tun. Aber ich habe während meines Studiums eine bestimmte Denk- oder
Analyseform
gelernt. Ich habe, oder wir lernen, möchte das vielleicht abstrahieren, wir lernen verknüpftes Denken. Wir lernen assoziatives Denken und ich glaube zum Beispiel in der Zukunft wird auch Denken in sehr stark individualisierten Lösungen gefragt sein und Flexibilität. Und das heißt dann aber auch Verhalten, ein adaptives Verhalten beziehungsweise ein Verhalten in nicht standardisierten Lösungen. Das wird, glaube ich, eine KI noch sehr lange nicht können. Und diese Denkweisen, deswegen hast du ja gesagt, Lernwilligkeit und Lernfähigkeit schulen, dieses Denken, diese Denkweise oder Denkart zu schulen, ist, glaube ich, auch ein tiefer Sinn von Ausbildung, von schulischer Ausbildung oder auch dann von universitärer oder von handwerklicher Ausbildung. Viele Menschen stellt das berufliche Leben schlussendlich an eine völlig andere Stelle, als sie sich vielleicht erträumt haben, als sie eine Ausbildung begonnen haben. Wir dürfen das zulassen. Diese Flexibilität auch. Wir haben uns, glaube ich, schon lange davon verabschiedet, dass wir ein Leben lang in einem Unternehmen tätig sein werden. Und diese Flexibilität mitzubringen, diesen Mut auch mitzubringen, heißt auch wieder eine gewisse Sicherheit in sich selber zu tragen, sich Dinge zuzutrauen. Das schließt ein bisschen den Kreis zu dem vorhin Besprochenen, oder?
Das hat jetzt irgendwie traurig geklungen. Viele erreichen nicht das, wovon sie sich geträumt haben. Es ist aber anders.
Nein, stellt sich das Leben woanders hin. Ich finde das positiv.
Genau. Und es gibt, ich will es jetzt positiv formulieren, es gibt Gott sei Dank ganz viele Wege, beruflich glücklich zu werden. Und es gibt ganz viel, was man gar nicht weiß. Und es ist unfassbar viel Zufall.
Die Varianz ist unglaublich.
Also, wenn man an dem Tag nicht da gewesen wäre, wo einem jemand erzählt hätte, dass das wär's und damit ein Interesse geweckt oder wer anderer wäre auf dich aufmerksam, so, dann hätte man einen ganz anderen beruflichen Weg gemacht und wäre auch zufrieden. Und das ist auch in gewisser Weise aus meiner Sicht Trost, weil viele junge Leute heute ja viel mehr Möglichkeit haben als vor 50 Jahren, was sie machen können und da sich oft überfordert fühlen in dieser unglaublichen Bandbreite an Möglichkeiten. Ja. Und da kann man dann sagen, brauchst du dich nicht fürchten, es gibt so viele Möglichkeiten, sozusagen beruflich zufrieden zu werden, dass man, also ich werde immer wieder gefragt, wie soll ich das machen oder das? Und dann wird die Frage so gestellt, wie, wenn ich mich jetzt falsch entscheide, läuft mein ganzes Leben falsch. Davon ist keine Rede. Es kann sein, dass man sich entscheidet, rechts rauszugehen und in Wirklichkeit irgendwo ganz links ankommt. Oder das ist so viel Zufall.
Ich glaube, in 99% der Fälle der Fall.
Ja. Also jeder, der sagt, er hat seine Karriere genau so geplant, der lügt.
Wahrscheinlich. Und auch die stringenten Lebensläufe sind ja auch nicht immer die spannendsten.
Ja, also mich interessieren sie viel weniger, als wenn jemand unterschiedliche Dinge gemacht hat.
Ja, hätte mir im ersten, zweiten Gymnasium jemand gesagt, dass wir mal Podcasts aufnehmen. Hätte ich auch nicht gewusst. Vor allem mit wem, hätte ich auch nicht gewusst, was das sein soll oder kann. Jetzt beim AMS selber nutzt ihr ja auch natürlich schon KI-Technologie. Und zum Beispiel gibt es auf der AMS-Website den AMS-Berufsinformat. Das ist ein KI-Chatbot jetzt für junge Menschen, ist die Zielgruppe. Was kannst du da für erste Erfahrungen berichten oder erzählen? Und was kann so ein Chatbot leisten, deiner Meinung nach, um die Chancen am Arbeitsmarkt von jungen Menschen zu fördern?
Also wir haben das Ding entwickelt, um sehr niederschwellig, sehr einfach Berufsinformationen unter die Leute zu bringen. Wir beantworten ungefähr 20.000 Fragen im Monat. Also das ist viel.
Ja.
Und die These ist, das sind ganz viele Fragen, die sonst gar nicht gestellt worden wären, jedenfalls nicht uns. Soll heißen, das sind nicht welche, die sonst ins Spitz gekommen wären und mit einem AMS-Berufsberater die Dinge diskutiert haben, sondern das ist jemand, der jetzt was wissen will und schnell was ausprobiert, so irgendwie. Was haben wir getan? Wir haben ChatGPT genommen und haben es gefüttert mit unserem gesamten Berufsinformationswissen. Was gibt es für Berufe? Wie gehen die Ausbildungswege dorthin, was verdient man dort, wie sind die Jobchancen, was gibt es für Alternativen, welche Skills braucht man dafür oder was auch immer. Und dieses Wissen stellen wir da sozusagen in gebündelter Form zur Verfügung. Jetzt kann man sagen, das kann ich aber jetzt schon ChatGPT fragen. Ja, aber da kommt dann raus irgendeine deutsche Ausbildung oder da kommt ein Unsinn raus oder was auch immer. Und damit haben wir experimentiert, das haben wir auf den Markt gebracht. Es hat ein unglaubliches Medienecho gebracht. Erst ein ganz positives, wir sind die allererste Öffentliche, die das großflächig angeboten hat. Dann ein ganz negatives, weil wir einen Gender-Bias drinnen hatten. Auf den hatten wir zwar geachtet, aber nicht so gut, dass auf die Idee, dass jemand eingibt, ich bin ein Mädchen, was redest du mir, sind wir nicht gekommen. Wir haben immer, alle Beispiele haben immer waren irgendwie, ich interessiere mich für und was redest du mir. Und bei der Frage, ich bin ein Mädchen, was rätst du mir? Und ich bin ein Bub, was rätst du mir? Kamen unterschiedliche Ergebnisse, weil natürlich in ChatGPT, das sozusagen im Internet, das Wissen über typische Frauenberufe natürlich deutlich mehr vorhanden ist und so weiter. Also wir haben ihn ordentlich erzogen, haben sehr, sehr viel Aufwand und jetzt beantwortet er jeder dieser Fragen sowas von korrekt, dass man sich schon wundern muss, wie korrekt er die Frage beantwortet. Und immer steht, also steht ja alles offen und so. Aber ja, die Idee war einfach, einen niederschwelligen, fast spielerischen Angebot zu machen. Wir sind auch tatsächlich, hin und da schaue ich rein und lass mir zeigen, was fragen eigentlich die Leute. Und das fragen teilweise ganz ungewöhnliche Zugänge.
Zum Beispiel?
Also mein eigener Sohn, das ist jetzt ein Beispiel, das ich, der hat eingegeben, ich spiele gern Minecraft, kann man daraus einen Beruf machen? Mhm. Da kam dann nicht nur, ich sage jetzt, der Spieleentwickler oder der Software-Tester, sondern da kam dann auch die Stadtentwicklung oder die Stadtplanung und solche Sachen oder die Architektur oder verschiedene Dinge. So gibt es Beispiele, wo schon Leute eingeben, ganz unterschiedliche Zugänge. Also eigentlich Hobby-Dinge und welchem Zusammenhang fällt dir dann ein? Und wenn es nur ist, ein Startschuss für, ich beschäftige mich damit, ich frage was anderes, da gibt es noch mehr als das, was mein Papa macht und mein Onkel und mein Freund, der jetzt Mechaniker wird, dann wäre es eine gute Idee.
Habt ihr das Gefühl, dass das gut angenommen wird oder dass diese Hürde dann vielleicht niederschwelliger ist, jetzt tatsächlich persönlich zum AMS zu gehen oder wo anzurufen? Man hört ja auch oft, dass junge Menschen gar nicht mehr gern telefonieren oder mit Menschen sich mündlich austauschen, sondern sich leichter tun, da das in einen Chatbot einzugeben.
Also ja, wir glauben nicht, dass wir uns dadurch Fragen in den AMS gespart haben, sondern wir glauben, dass wir tatsächlich Leute erreichen, die wir sonst nicht erreicht hätten. Es ist wenige Tage her, da haben wir gerade diskutiert die Frage, ob man nicht gewisse Fragen auf TikTok beantworten, die jemand stellt. Weil manche Videos dort so viel Aufmerksamkeit bekommen, dass die falsche Antwort schlecht wäre oder auch keine Antwort schlecht wäre. Aber das ist auch nicht ganz einfach. TikTok überhaupt zu verstehen ist schon schwierig. Zumindest wenn man schon so alt ist wie ich. Aber okay, das sind Dinge, über die wir uns beschäftigen und über die wir nachdenken. Berufsinformation ist etwas, wo man immer noch mehr machen kann. Und vor allem dieses Interesse wecken. Es gibt Jugendliche, die beschäftigen sich länger mit der Frage, welches Mobiltelefon wünsche ich mir zu Weihnachten, als mit der Frage, was könnte ich für einen Lehrberuf machen. Und das ist schlecht.
Welche Berufe würdest du denn so empfehlen oder welchen Berufen oder welchen Arten von Ausbildungen könnte man sich zuwenden?
Die Schwierigkeit bei der Berufsberatung ist, von dem generellen Frage des Mangels oder der Entwicklung der Bedarfe auf die individuellen Eignungen und Neigungen rüberzugehen. Also wenn jemand ganz, ganz fest Buchhändlerin werden will, würde ich der Person nicht abraten, wenn das der große Wunsch ist oder Uhrmacherin oder Uhrmacher. Obwohl es rein aufgrund der Statistik wahrscheinlich weniger Uhrmacherinnen braucht morgen oder Buchhändlerinnen. Und diese Balance in der Berufsberatung zwischen erkennen, was ist wirklich die große Liebe an etwas, also Buchbinderin, was ist die große Liebe bei einem Thema sozusagen, diese Spezialität zu fördern und dann wird die wahrscheinlich die super Buchbinderin und wird unfassbare Summen verlangen für die Bücher, die dann kaum mehr werden. Also ich habe jetzt kennengelernt einen Bootsbauer, der mit Holz arbeitet, also der kann Apothekerpreise verlangen sozusagen. Und jeder hätte gesagt, ja, durch die Kunststoffboote braucht man keinen Holzbootsbauer mehr. Aber ja, aber der kann heute Böschboote oder ich weiß es nicht, Riva, italienische Luxusboote reparieren sozusagen. Diese Balance zwischen, wenn man ganz generell wissen will, was gibt es für Trends, was sind Berufe mit Zukunft, dann empfehle ich ganz dringend die Berufsinformationsseiten des AMS mit dem Qualifikationsbarometer, Jobbarometer, weil du dort in einem 3-Jahres-, in einem 5-Jahres- zu jedem einzelnen Beruf hast, wie entwickelt sich Nachfrage und Angebot mit genauen Beschreibungen und das findest du für hunderte Berufe ganz genau drinnen. Aber damit stellst du nur die sozusagen Entwicklung fest. Und da würde jetzt jemand sagen, ich sage jetzt so, wie man früher gesagt hat, mit einem Jus-Studium oder einem WU-Studium wird man immer was finden, hat man früher den Kindern gesagt, sozusagen. Das mag sein und trotzdem ist es möglicherweise die falsche Studien für jemanden, weil der sehr, sehr sich interessiert für, ich weiß es nicht, arktische Polarforschung.
In Zeiten der Klimaerwärmung.
Ja, diese Spezialität, die zu entdecken, was das Richtige für mich ist, wo meine Liebe ist, das ist auch wichtig.
Auch das ist ein Privileg. Auch zu wissen, was die eigene Leidenschaft ist oder überhaupt seine Leidenschaft entwickeln zu dürfen.
Und deswegen ist es auch gut, sage ich, wenn es im Lebenslauf auch ein bisschen was Buntes gibt. Früher hat man gesagt, ein guter Lebenslauf und jemand, der Karriere macht, der hat das in einer Richtung, das ist die richtige Schule, das richtige Studium, richtige Berufspraxis und ich weiß nicht was. Mhm. Und da, nein, da ist schon gut, wenn jemand auch dazwischen irgendwo abgebogen ist.
Ja.
Und dadurch mehr kann, mehr weiß. Und vielleicht auch nur das, was er macht, mehr schätzt, als wenn er es nicht was anderes auch getan hätte. Mhm. Ja.
Wir haben jetzt uns ganz ausführlich über die Jugend unterhalten, möchten aber auch noch einen anderen Bereich mit dir oder gerne deine Expertise hier erfragen, lieber Johannes, und zwar die 50-plus-Generation am Arbeitsmarkt. Viele Menschen über 50 fühlen sich am Arbeitsmarkt unsichtbar, tun sich schwer, neue Jobs zu finden. Jetzt du als Fotograf oder leidenschaftlicher Fotograf, Johannes, welches Licht, denkst du, müssten wir da als Gesellschaft oder auch als Unternehmen wie die ÖJAB anknipsen, damit diese Erfahrung, diese Lebenserfahrung oder auch fachliche Erfahrung dieser Menschen besser gesehen und wertgeschätzt wird?
Wenn man in einem Innenraum ist und es außen hell ist, dann kann das menschliche Auge trotzdem die hellen Dinge draußen sehen und gleichzeitig auch die Innenausstattung in dem Raum. Die moderne Digitalkamera kann das nicht. Oder auch viele Fotoapparate früher konnten das nicht. Da reißt dann das Licht sozusagen im Fenster aus und man sieht entweder das Außen oder man stellt die Blende so ein oder die Belichtungszeit so ein, dass das Innen zwar schön ist, aber dann sind die Fenster weiß. Da ist das Auge letztlich dem Film oder der Digitalkamera überlegen. Jetzt gibt es Tricks, wie man mit Mehrfachbelichtungen und übereinanderlegen und so weiter das kompensieren kann. Oder man tut den Innenraum so stark beleuchten wie außen.
Ja.
So. Das sind alles Hilfsmittel, um das zu tun, was unser Auge kann. Und vielleicht ist das ein Bild für die Differenziertheit, mit der heute Personalwesen gemacht werden muss. Soll heißen, du musst dich damit auseinandersetzen, dass unterschiedliche Altersgruppen, unterschiedliche Menschen auch, unterschiedliche Dinge können, aber auch brauchen.
Ja.
Und dass Ältere nicht weniger leistungsfähig sind. Und dann anders weiß man, ja, es stimmt, sie Bierkisten heben können sie weniger gut. Aber eine Übersicht haben in der Frage der Auslieferung und in der Frage der Organisation und in der Kommunikation mit schwierigen Kunden, die unzufrieden sind, weil irgendwas später kommen ist oder was auch immer, das können sie besser. Mhm. Oder auch in der Frage der Weitergabe des Wissens und solche Dinge. Und in dem Sinn ist ja, glaube ich, die beste Empfehlung für Ältere ist, Ältere im eigenen Betrieb anzuschauen. Weil die sind nämlich in der Regel in den Betrieben geschätzt. Die sind entweder in Führungspositionen oder sie sind die anerkannten Expertinnen und Experten, die man fragt. Und in der Regel haben die auch eine gute Beziehung zur Geschäftsführung, weil die ja schon lang da sind und man ist schon gut, kennt sich. Aber die gleichen Firmen, die ihre Älteren schätzen, stellen dann keine ein.
Mhm.
Weil da irgendein merkwürdiger Effekt, eine Wissenschaftlerin hat es einmal genannt, ein Instant-Aging-Effekt, wenn jemand den Job verliert. Vorher war er geschätzt, jetzt ist er alt.
Ja.
Und das, diese Absurdität, die wollten wir aufzeigen. Wir haben eine Studie veröffentlicht vor, ich glaube, 2 Jahren, wo wir 800 erfundene Bewerbungen verschickt haben, wo die Lebensläufe erfunden waren, die Anschreiben erfunden waren, die Fotos waren KI-Fotos und haben immer 32-Jährige und 52-Jährige sich bewerben lassen auf, es waren 2 Branchen, die wir ausprobiert haben. Das eine war Elektroinstallation, das andere war Lebensmittelhandel. Und dann haben wir gezählt, wie oft, die Leute haben immer gut gepasst zur Stelle, die waren immer so beschrieben, dass sie gut passen, und dann wurden die Rücklaufquoten gezählt. Nämlich, wo ruft wer an und sagt, komm jetzt zum Vorstellungsgespräch. So, dann haben wir immer, länger wollten wir die Firma nicht belästigen mit erfundenen Kandidaten, dann haben wir immer gesagt, vielen Dank, aber wir haben schon was anderes gefunden sozusagen. Aber in allen Fällen wurde erst der 32-Jährige oder die 32-Jährige angerufen und dann die 52-Jährige oder der 52-Jährige. Und die kosten nicht mehr. Das haben wir klargestellt, weil da gibt es nur eine gewisse Menge an Anrechnung vor Dienstzeiten und damit wären sie finanziell gleich gewesen. Die hatten beide die 7 Jahre, die angerechnet werden nach dem KV sozusagen. In allen Fällen wurde erst die junge Person angerufen. Das kann man ja vielleicht noch verstehen im Sinne von, ich michle aber, wenn der 30 Jahre bei mir bleibt, stimmt wohl auch nicht. Aber in auch einer nennenswerten Anzahl an Fällen wurde nur die 32-jährige Person angerufen. Und da sage ich, da ist was falsch.
Mhm.
Und die Betriebe sind nicht alle böse und unabsichtlich Alte diskriminieren, sondern die haben irgendwelche komischen, stereotypischen Bilder, haben wir in uns drinnen, ja, die dann dazu führen. Und mittlerweile ist mein Spruch, wer keine Älteren einstellt, hat keinen Personalmangel.
Welche Erfahrungen, Monika, kannst du hier aus unseren Recruiting-Prozessen teilen?
Ich glaube, ihr seid da vorbildlich.
Ja, danke für die Worte, lieber Johannes. Wir haben vor vielen Jahren hier einen Kulturwandel bei uns im Unternehmen vollzogen. Tatsächlich nicht so sehr, ursprünglich nicht so sehr aus der Überzeugung, dass wir Ü50 einstellen wollen, sondern es war aus der Not heraus geboren, dass wir Menschen mit Erfahrung gebraucht haben. Ja? Und dass wir Know-how im Unternehmen einstellen wollten und festgestellt haben, dass Menschen mit Erfahrung erstens eine ganz andere Resilienz mitbringen, zweitens zur Vielfalt beitragen, drittens den jungen Mitarbeiterinnen in Teams, egal ob das jetzt eine Führungskraft ist oder ob das ein Teammitglied ist, Stabilität und Sicherheit geben können, weil sie als intrinsische Anlaufstellen dienen für geänderte Blickwinkel, für Problemlösungen, weil sie generell mehr in Lösungen als in Problemen, das war so damals unsere Erfahrung, denken. Und wir einfach diesen Mix in den Teams verschieben wollten hin zu mehr Erfahrung. Wir hatten damals tatsächlich aufgrund einer Personalpolitik meiner Vorgänger einfach die Thematik, dass wir zu wenig innerbetriebliches Know-how hatten. Und neben Schulungen, also man kann ja, wenn man ein Thema, sich mit einem Thema auseinandersetzt, das identifiziert und sich dann überlegt, wie man diesem Thema begegnet, das auf ganz unterschiedliche Weise machen. Also wir haben dann nicht nur gesagt, wir gehen in Richtung Ausbildung und Schulung und Förderung von Kompetenzen, sondern wir verändern unser Recruiting-Verhalten und schauen, dass wir uns Erfahrung hereinholen und sind jetzt mittlerweile dabei. Wir haben jetzt in der Vorbereitung zu diesem Podcast uns einmal angeschaut, was haben wir denn eigentlich die letzten 11 Jahre eingestellt und haben das tatsächlich nach Altersgruppierungen klassifiziert und haben festgestellt, dass wir im Schnitt in den letzten Jahren 25% unserer Neueintritte Ü50 haben. Und die Tendenz ist aber in den letzten Jahren beobachtet, ich schaue mir bei Entwicklungen immer gern lange Zeiträume an, um dann auch zu sehen, ob die Verhaltensänderung, weil es ja oft sehr schwierig ist, im Unternehmen eine Kultur zu verändern, ob diese Verhaltensänderung nachhaltig ist, und die Tendenz ist steigend. Also jetzt in den letzten Jahren sind wir bei 33% gelandet. Hat natürlich dann auch zu einem Shift in dem Altersdurchschnitt im Unternehmen geführt, weil wir schon auch die Erfahrung haben, bei uns sind ungefähr 15% der Menschen länger als 20 Jahre bei uns. Und da ist die Tendenz interessanterweise fallend, weil die Leute, die länger bei uns bleiben, sind natürlich ältere. Und die Leute, die kürzer bei uns bleiben, sind jüngere, weil sich einfach die Volatilität am Arbeitsmarkt und das sich umschauen wollen halt auch geändert hat. Aber was wir daraus gelernt haben, ist, dass wenn jemand Ü50 kommt zu uns und dieser Match passt von Position und Persönlichkeit und Position im Team, der bleibt dann oder die bleibt dann bis zur Pension. Natürlich gibt's Ausnahmen, die Regel dann auch bestätigen, aber im Grunde ist es so, dass wir jetzt einen höheren Altersdurchschnitt haben als früher. Mit den kombinierten Maßnahmen von Förderung, von Schulung, von Weiterbildungen hat das zu einer Beruhigung in der gesamten Art, wie miteinander kommuniziert, wie miteinander umgegangen wird, weil die Resilienz, die ich vorher angesprochen habe, auch in einer gewissen Gelassenheit resultiert, weil Erfahrung schon halt sehr viel mit sich bringt, die junge Menschen einfach noch nicht haben können. Und ich glaube, wir dürfen, das hast du vorher gesagt, wir dürfen einfach im Recruiting ganz bewusst individualisiert vorgehen. Ich sage das bei uns sehr gerne, wir komponieren Teams. Ja, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wenn man differenziert sich damit auseinandersetzt, nicht nur in der Position einer Leitung HR, sondern auch in der Position der Geschäftsführung, dass man hier Bewusstsein schärfen darf, dass wir uns jetzt nicht überlegen, diese Dinge gehören abgearbeitet. Das heißt, dass wir den Skills, das ist die eine Sache, dass wir den Skills und der hohen Ausbildung ein gerüttelt Maß an Wichtigkeit beimessen. Aber die Persönlichkeits-, also die sogenannten Soft Skills, die vielleicht gar nicht so soft sind, ja, die dürfen wir ganz genau anschauen und die dürfen wir ganz genau in das Komponieren von Teams mit einbeziehen. Und da sind wir dann, gleiten wir es vielleicht ein bisschen ab, weil dann sind wir beim Thema Diversity und beim Thema Vielfalt in Teams, die de facto ja eine Bereicherung ist, mhm, wenn man es managen kann. Ja, und das darf gelernt werden.
Ja, auch wenn wir uns den demografischen Wandel anschauen, wir werden auch immer älter allgemein. Und Johannes, du forderst ja auch, dass wir, dass auch das Pensionsalter dementsprechend natürlich auch angehoben werden muss. Es ist, glaube ich, auch eine demografische Realität. Aber da darf man sich auch überlegen, glaube ich, auch wie ein Unternehmen, wie wir das auch ermöglichen, wie Menschen auch einfach lang im Arbeitsleben bleiben können, gesund im Arbeitsleben bleiben können. Und da kann man dann auch nicht die Menschen 50 plus dann außen vor lassen.
Dieses Thema wird immer einseitig von jeder Seite diskutiert. Die eine Seite diskutiert immer nur über alle, die dann nicht mehr können. Und die andere Seite sagt immer, es wird jeder weg. Und also es ist, in Wirklichkeit hat es natürlich viel zu tun mit auch Wirtschaftsleistung eines Landes, dass wir wahnsinnig viele Leute in Wirklichkeit in Pension schicken, die gesund sind und völlig auch gebraucht werden würden, aber weil es halt üblich ist.
Du hast in dem, ich habe es vor mir liegen, in dem Buch, wie wir leben wollen, Visionen für eine bessere Welt, ich werde es dann auch in die Shownotes natürlich noch verlinken, aber da sind unterschiedliche Autoren, Autorinnen drinnen, die aus unterschiedlichen Disziplinen eine Welt skizzieren, wie Österreich in 10 bis 15 Jahren aussehen könnte oder was es dafür braucht. Da hast du einen Beitrag geschrieben, gemeinsam mit Barbara Breinsack. Ich arbeite, also bin ich. Und das skizzierst du sehr schön, wie so ein Übergang in die Pension alternativ aussehen könnte. Pension à la carte, nennst du es.
Die Herausgeber dieses Buches, also Christian Friesel, Edith Meinhardt und Regina Bollack, haben aus meiner Sicht ein ganz hübsches Konzept gemacht. Obwohl, wenn ich gewusst hätte, wie viel es Arbeit ist, hätte ich nicht Ja gesagt.
Zum Glück war es das Thema nach.
Zwei Personen zusammengespannt, die einen Artikel geschrieben und die auch ganz klug ausgesucht, weil wahrscheinlich hätte ich mit der Barbara Breinsack nicht gemeinsam einen Artikel geschrieben. Wir haben nachgedacht über Arbeit und zwar haben wir etwas, wo Barbara Breinsack auch dazu geschrieben hat, schon, nämlich Utopie als Methode, haben gesagt, damit man über Veränderung, oft ist es in unserem Denken ganz generell wurscht, worüber man nachdenkt, kommt man auf Lösungen nicht, weil man gefangen ist in bestehenden Systemen. Und da gibt es eine, ich sage jetzt, Methode, da sagt man Utopie als Methode. Man denkt erst, indem man ausbricht aus Mustern, wie heute etwas ist. Wie wäre Arbeit anders? Mhm. Und in der Geschichte, in dem Artikel, wie jetzt auch nicht den ganzen erzählen, beleuchten wir auch die Frage des Übergangs in die Pension, der in Österreich oder überall, jedenfalls bei uns einmal in Europa, absurd ist eigentlich. Nämlich, man arbeitet oftmals nicht lebensaltersgerecht zu viel bis am letzten Tag, braucht das Wochenende, was empfinden viele Ältere auch so, braucht das Wochenende dringend zur Erholung, weil man sonst halt, es nimmt auch Leistungsfähigkeit ab in gewisser Weise, verändert sich. Und dann geht man von einem Tag auf den anderen auf null.
Also diese abrupte Zäsur.
Das ist völlig absurd. Und das ist etwas, was, das schreiben wir auch in dem Artikel, gar nicht so alt ist eigentlich. Das kommt aus dem Beamtendienstrecht, aus der Monarchie eigentlich bei uns. Davor gab es das nicht, ein so abruptes Ende. Das war, weil die Beamten sozusagen immer Beamte sind, auch ihr ganzes Leben. Man ist ja auch Beamter, wenn man in Pension ist. Aber an einem Tag wurde man dann freigestellt von der Arbeitspflicht sozusagen. Und dadurch entstand diese starre Grenze und das... Darüber machen wir uns Gedanken und machen wir auch einen Vorschlag, wie ein Pensionssystem das anders berücksichtigen könnte, sodass man flexibler diesen Übergang plant. Und vielleicht, wenn man älter ist, mehr arbeitet, wenn dann die Kinder aus dem Haus sind, mehr als null, nicht mehr als 60 Stunden oder 40 Stunden, sondern mehr als null. Und dafür aber in anderen Phasen als Vater vielleicht sich auch kümmert um seine Kinder und solche Sachen.
Ja, also ihr nennt das das Lebensphasenmodell. Ja. Wir in der ÖJAB sprechen oft vom lebensphasenorientierten Arbeiten, dass es einfach unterschiedliche Lebensphasen gibt. Und in manchen Lebensphasen ist man mehr verfügbar für die bezahlte Erwerbsarbeit und in anderen mehr und anderen weniger. Und dass das aber über einen langen Zeitraum, dass es diese Schwankungen geben kann, genau, und soll, aber dass unser derzeitiges System da eigentlich sehr starr ist und wenig Bewegung.
Ist das ein europäisches Phänomen? Eher als ein, ich sage jetzt einmal, amerikanisches oder asiatisches?
Naja, natürlich gibt es, ich sage jetzt, wenn du Länder hast, wo es Altersarmut noch viel mehr gibt, hast du in diesen Ländern viel mehr Alte, die noch arbeiten. Das ist jetzt aber aus meiner Sicht nicht die Problemlösung, dass wir sagen, die Leute sollen in der Pension arbeiten und darum streichen wir ihnen ihre Pension oder kürzen sie, so dass es nicht mehr ausgeht. Aber
es ist eher ein monarchisches Problem.
Nicht einmal in Europa ist es gleich. In Dänemark sagt man etwas, was man in Wirklichkeit bei uns auch sagen müsste, ohne jetzt die Hand vor den Mund zu nehmen. Wir sagen, Freunde, wenn ihr keine Zuwanderung wollt, dann müssen wir länger hackeln.
Genau. Ja, aber hier sind die skandinavischen Länder.
Es fehlen Arbeitskräfte. Punkt. Und irgendwer muss.
Irgendwer muss auch Steuern zahlen. Ja,
und irgendwer muss auch. Irgendwer muss auch Lebensmittel in den Supermarkt bringen.
Richtig.
Und alte Leute pflegen und
oder Arzt
ein Haus bauen oder Arzt sein oder was auch immer. Und beides wird nicht gehen, keine Fremden und gleichzeitig nicht arbeiten wollen.
Ja, wir sind mittlerweile jetzt auch schon am Ende unserer Podcast-Aufzeichnung oder fast am Ende. Jetzt auch im Kontext von Gemeinsam Zukunft gestalten. Der Titel unseres Podcasts habe ich auch noch ein paar Abschlussfragen vorbereitet, Johannes. Zunächst, wir bei der ÖJAB als NGO, wir begleiten ja oft Menschen oft dort, wo der Staat auch an Grenzen stößt bei der Unterstützung. Welchen blinden Fleck oder welche Aspekte in der Arbeitsmarktpolitik sollten wir deiner Meinung nach als österreichische NGO besetzen? Wo können wir da einen wertvollen Beitrag leisten, weiterhin leisten?
Ich glaube, woran wir alle Schwierigkeiten haben, sind jene Menschen, die nicht zu uns kommen und Hilfe brauchen oder verlangen oder wollen. Wir haben zum Beispiel von unseren Eigentümern, vor allem jetzt in der Zeit der Arbeitskräfteknappheit, den Auftrag auch bekommen, Aufschließung von Potenzialen am Arbeitsmarkt. Personen, die nicht am Arbeitsmarkt auftreten, aber Potenziale wären.
Ja.
Das sind zum Beispiel Frauen, die zu Hause sind. Und die zu erreichen, Ukrainerinnen waren jetzt ein großes Thema einige Jahre oder sind noch immer Thema. Ja. Oder Frauen, die einfach seit 10 Jahren zu Hause sind bei den Kindern oder so und auch nicht Teilzeit arbeiten. Und diese Personengruppe zu erreichen, ist schwierig, sehr, sehr schwierig. Mit Briefen geht es nicht. Wir haben zum Beispiel alle Frauen ein halbes Jahr vor Auslaufen des Kinderbetreuungsgeldbezuges angeschrieben. Sie mögen doch zu uns kommen und einmal ein Gespräch führen, Wiedereinstiegsberatung, was gibt es für Möglichkeiten und wie auch immer. Die Resonanz war, also man muss ein paar Mal die Hand nehmen, aber es ist möglich, es zu zählen mit den Fingern. Wir haben alle Ukrainerinnen angeschrieben, die hier sind, aber nicht arbeiten. So weiter. Auch hier praktisch keine Resonanz. Also so geht es nicht. Jetzt geht es in Zusammenarbeit mit Migrationscommunities zum Beispiel. Es gibt Möglichkeiten zu sagen, naja, wo kann man solche Frauen erreichen? Naja, vielleicht bei den Kinderbetreuungseinrichtungen oder solche Sachen. Es geht aber auch um, wir haben in Österreich junge Leute, die nichts tun. Jetzt haben wir Gott sei Dank die Ausbildungspflicht und da wird das zumindest nicht, aber die endet mit 18. Und wir haben auch 20-Jährige, die nichts tun, aber auch keine Ausbildung haben. Und ich meine jetzt nicht die, die angebend studieren und es nicht tun, die gibt es auch, sondern wir haben auch Leute, die einfach nichts tun. Nichts im Sinne von nicht in Ausbildung, nicht in Arbeit, auch nicht gerade auf der Suche nach etwas sind. Und diese zu erreichen, Menschen aufzuschließen, die gar nicht um Hilfe fragen, auch im Sozialbereich, im psychischen Bereich, im Sozialhilfebezug, Leute, die gar nicht sehen ein Fenster, wie sie wieder zurückkommen können zur Selbstfähigkeit, jetzt das Leben zu gestalten und so weiter, da noch Know-how aufzubauen, da zu unterstützen, das wäre zum Beispiel was, wo ich mich freue, wenn ihr helft.
Ja.
Ich nicke.
Ja, wir nicken.
Das ist geistig noch.
Aber ist schwer.
Ja, das ist ein herausforderndes Thema, glaube ich. Ja, weil Menschen, die von sich aus nicht diese Motivation haben, denen eventuell Motivationsfaktoren zu unterbreiten, mögliche Motivationsfaktoren. Hier müsste man tatsächlich suchen, mit welchen Themenkreisen erreiche ich dann solche Menschen oder erreichen wir dann solche Menschen durch. Da braucht es, glaube ich, ein paar Workshops.
Ja. Ja. Zu deiner persönlichen Vision, Johannes, was macht dir momentan mehr Hoffnung als Sorgen, wenn du auf den Arbeitsmarkt blickst und wo siehst du Gründe für Zuversicht?
Das eine ist, jetzt erstmals seit 2 Jahren glaube ich dran, dass das tatsächlich ein bisschen Wirtschaftswachstum wiederkommt. Mhm. Die letzten 2 Jahre hat es uns das WIFO immer vorausgesagt. Ich habe es aber in keinerlei irgendwo in den Frühindikatoren gesehen und habe auch tatsächlich mit Gabriel Felbermayr zum Beispiel mal gesprochen und gesagt, irgendwie, ich sehe es aber nicht. Also so. Jetzt glaube ich es. Es ist nur wenig. Und so wenig, dass es zwar besser ist, aber noch nicht gut. Das ist schon mal was Optimistisches, aber jetzt noch auf bescheidenen Rahmen. Was ich auch beobachte, ist, dass es tolle Betriebe gibt, die die Frage, ich denke zum Beispiel an einen großen Industriebetrieb, der eigentlich stark abhängig ist von Automotive, und da wissen wir, das wird noch lange dauern und da wird es wahrscheinlich eine Redimensionierung brauchen, weil so viele Autos werden wir nicht mehr bauen, die Deutschen eigentlich und wie die Teile. Und die haben ziemlich schnell gesagt, okay, da müssen wir auf was anderes setzen und haben begonnen, eigentlich Kapazitäten auszubauen in einem anderen Bereich und können das Zeug auch verkaufen. Mhm. Also wir haben Gott sei Dank auch innovative Betriebe mit guten Leuten, die auch gescheite Beschäftigte haben, die, ich sage mal, schlau genug sind, auch Veränderungen am Markt auszugleichen.
Und flexibel drauf
genau. reagieren. Und da sind wir wieder bei dem, was wir vorher besprochen haben. Die Fähigkeit, auf Veränderungen zu reagieren, hat eben zu tun mit den Dingen, die wir am Anfang im Bildungssystem gefunden haben. Die Fähigkeit, innovativ zu sein. Also da habe ich schon, sehe ich schon Lichtblicke, sehe ich durchaus auch tolle Bereiche. Und noch einmal, wir lesen in diesen Tagen wahnsinnig viel, dass auch irgendwo Firmen Personal abbauen. Und jede dieser Dinge tut weh. Und jede dieser Dinge besorgt meine Kolleginnen und Kollegen, vor allem wenn sie an einem Standort sind, weil dann auf einmal viele Arbeit suchen. Gleichzeitig gibt es aber Gott sei Dank auch andere Bereiche, wo Personal gesucht wird. Und wenn es dann gute Leute gibt, dann ist es eh gescheiter, dass sie dort sind und nicht weiter in einem dahinsichernden Betrieb. Mhm. Also die Veränderung, in der Veränderung liegt auch Wachstumspotenzial in gewisser Weise. Aber dass man da noch eine Menge von, ich kann jetzt nicht nur optimistisch sein, ein paar Hausaufgaben haben wir schon noch. Und der Wirtschaftsstandort ist schwächer, als er war vor ein paar Jahren, verglichen mit anderen Ländern. Und dass wir jetzt in einer blöden Situation sind, weil unser Staat kein Geld hat, um auszuinvestieren, was er müsste, das macht es nur noch notwendiger, dass jede Einzelne nachdenkt, wie sie selber aus der Situation rauskommt.
Aus der Krise raus sparen ist schwierig.
Ja, ne? ja, schwierig. Ja, es liegt an mehr an uns allen. Es ist wirklich dieses, wir haben mit einem Lied begonnen, Geier Sturzflug, jetzt wird in die Hände gespuckt. ich habe mit einem Unternehmer gerade, einem österreichischen bekannten CEO gesprochen, der gesagt hat, ich glaube nicht, dass die Politik mein Problem löst. Also muss ich es selber lösen. Mhm. Das ist eine Haltung, die ist gut in der aktuellen Situation.
Ja, sie kann zumindest nicht schaden, auch wenn wir selber unser Schicksal auch selber in die Hand nehmen. Gerne mitnehmen möchte ich noch deine persönliche Botschaft an junge Menschen. Was hast du für einen Rat vielleicht an einen heute 18-Jährigen oder 18-Jährige? Und wenn du selbst noch einmal 18 Jahre alt wärst heute, welche Ausbildung würdest du selbst beginnen? Vielleicht nach der Matur.
Der Rat an die Jungen ist, wenn man Medien konsumiert, vor allem in diesen wenigen Tagen des Jahres 2026, dann könnte man ja depressiv werden. Also muss man nicht viel tun. Vom Arbeitsmarkt her sage ich, dass die Demografie, die da einfach weniger Junge erzeugt, den Arbeitsmarkt der Zukunft für junge Leute gut macht. Und die Chancen sind gut. Die Chancen sind gut. Soll heißen, junge Menschen heute können mehr wählen, als es junge Leute vor 30 Jahren konnten. Und haben mehr Möglichkeiten und können mehr noch auch entwickeln, was sie interessiert, was sie wollen. Gutes Rüstzeug ist die Ausbildung. Und in dem Sinn sage ich, junge Leute können eigentlich mit mehr Hoffnung auf den Arbeitsmarkt der Zukunft blicken, als Zukunftsprognosen ob der aktuellen Entwicklungen vermuten lassen. Mhm. So. Persönlich, was würde ich machen, wenn ich wieder 18 wäre? Naja, dieses Leben habe ich schon gelebt, dann würde ich ein anderes wählen. Ich wollte zum Beispiel Geschichte und Physik studieren. Mhm. Und das habe ich leider nicht gemacht.
Ja.
Würde ich gern machen.
Spannend.
Und Musik sowieso. Ja.
Öfter als DJ auflegen.
Ja, ich würde doch komponieren wollen. Da dilettiere ich momentan immer wieder. Mal schauen, ob da irgendwann wieder was rauskommt.
Wir dürfen gespannt
bleiben.
Ja, dann sage ich vielen lieben Dank für deine Zeit, für das offene Gespräch und dass wir mit dir in dieses Podcast-Jahr starten.
Ich sage danke, war interessant, die Fragen.
Super, vielen Dank.
Danke, lieber Johannes.